Der Heimkehrer. Die Altlasten des Zweiten Weltkriegs hängen Ernst nach seiner Heimkehr wie ein Mühlstein um den Hals. Die Lungentuberkulose hatte sich tief in seinem Körper eingenistet. Trotz der vielen Monate, die er in den Hospitälern der Amerikaner als Gefangener behandelt worden war, blieb sein Zustand bescheiden. Bis Dezember 1950 galt er als arbeitsunfähig. Ernst war ein Kriegsversehrter. Zwar wurde er im Rahmen der Entnazifizierung nur als Mitläufer eingestuft, doch während zahllose andere frühere NS-Funktionäre aus pragmatischen Erwägungen wieder in ihre alten Funktionen zurückkehren durften, blieb ihm der Weg versperrt. Als Ernst sich, offenbar auf dem Weg der Genesung, am 9. Januar 1950 bei der Stadt Lüdenscheid darum bewarb, wieder eingestellt zu werden, lehnte die ab. In einem internen Vermerk hieß es, er sei zu 60% schwer beschädigt. Das Lungenleiden wirke sich nur negativ aus. Er sei lediglich ein Techniker, kein Ingenieur. Vor allem aber verwies das Personalamt auf seine frühen Eintritte in die NSDAP und die SS sowie insbesondere auf seine maßgebliche Rolle beim Ausbau der Organisation in Lüdenscheid und dem oberen Volmetal. Über Verbrechen, an denen Ernst im Zweiten Weltkrieg beteiligt gewesen war, fiel kein Wort. Das Fazit fiel aber auch ohne sie vernichtend aus. Die Angehörigen der Stadtverwaltung würden es nicht verstehen können, wenn man diesem Antrag überhaupt näher treten würde, obwohl eine Planstelle im städtischen Tiefbauamt demnächst zu besetzen ist. Man solle ihm einen kurzen ablehnenden Bescheid schicken. Reiche das nicht aus, müsse er gegebenenfalls auf seine besonderen Aktivitäten in der NSDAP, die SS wird vermutlich mitgemeint gewesen sein, hingewiesen werden. Von den pragmatischen Gesichtspunkten, nach denen die Briten in ihrer Besatzungszone mit Blick auf einen raschen Wiederaufbau der Verwaltung und der Wirtschaft zahlreiche Männer entnazifizierten, konnte Ernst nicht profitieren. Andere Nazis aus der heimischen Region, die für das Dritte Reich Verantwortung übernommen hatten, waren da besser dran. Willi Seider, früherer SS-Obersturmbannführer und Angehöriger der Leibstandarte Adolf Hitler, lenkte als Bürgermeister in den 60er Jahren die Geschicke Meinertshagens. Fritz Sinderhauf, früherer NSDAP-Propagandaleiter, der das Hab und Gut von Deportierten verkaufte, war zwischenzeitlich sein Stadtdirektor. Aus Kirspe sind solche Taten nicht überliefert, aber es forschte auch niemand danach. Viele der früheren Nazis zählten zu den alteingesessenen, bessergestellten Familien. Ernst war für sie einer von ihnen. Und in ihren Kreis wurde er nach seiner Rückkehr freudig wieder aufgenommen. So, als ob nichts gewesen wäre. Ernst saß in der ersten Reihe bei den Schützenfesten. Auf Empfängen trank er Bier mit dem Stadtdirektor. In den Kneipen gesellten sich die Leute zu ihm. Ernst zählte zum Establishment der Stadt, auch wenn er wieder knapp bei Kasse war. Für die Familie blieben die Zeiten hart. Ernst war arbeitslos über Jahre hinweg. Anfang 1949 schrieb er dem Kreis Altena, er sei vollkommen mittellos. An Unterhalt für seine Familie, einschließlich der beiden noch nicht erwerbsfähigen Kinder, gab er an, lediglich 101 D-Mark an Tuberkulosehilfe zu beziehen. Und auch als er sich später schließlich aus der Not heraus als Architekt selbstständig machte, kam er nur zögerlich auf die Beine. Die Aufträge blieben rar. Noch im Sommer des Jahres 1952 erhielt Ernst für den Unterhalt der Familie inklusive seiner kriegsbeschädigten und Angestelltenrente nur 500 D-Mark an monatlichem Einkommen. Mehr als die Hälfte steuerten in jener Zeit seine beiden Töchter bei. Sie kamen gemeinsam auf 566 D-Mark. Arbeitsfähig war Ernst weiterhin nur eingeschränkt. Das Versorgungsamt Dortmund bescheinigte ihm in jener Zeit eine 50-prozentige Erwerbsminderung aufgrund seiner schweren Lungenerkrankung. Dazu der Alkohol, die Zigaretten. Zwei Packungen soll Ernst damals am Tag weggeraucht haben. Dazu zwei Kneipenbesuche täglich. Forscher gehen davon aus, dass man mit täglich 20 Zigaretten und einer Flasche Wein sein Risiko für ein Speiseröhrenkarzinom auf das 50- bis 100-fache erhöht. Es gibt keine Kombination, die stärker krebserregend ist. Die tägliche Dosis war bei Ernst vermutlich ähnlich hoch. Er trank und rauchte den Tod regelrecht herbei. Dass sich Ernst in jener Zeit ein Bein ausriss, um die Familie zu ernähren, dafür habe ich keine Anhaltspunkte. Engagement erkenne ich bei ihm nur, wenn es darum ging, Anträge auszufüllen. Das war schon bei seinem vergeblichen Kampf um eine niedrigere NSDAP-Mitgliedsnummer so gewesen. Nach dem Zweiten Weltkrieg registriere ich den Ansporn wieder, wenn es darum ging, soziale Zuwendungen zu erhalten. Als die Bundesregierung 1954 ein Gesetz über die Entschädigung früherer deutscher Kriegsgefangener auf den Weg brachte, stellte Ernst noch im selben Jahr einen Antrag. Dass er geholfen hatte, Zehntausende Juden umzubringen, hielt ihn davon nicht ab. So wie viele andere SS-Angehörige und Kriegsverbrecher auch nicht. 11 Jahre später beantragte er unter Berufung auf das Bundesversorgungsgesetz, seine Rente aufzubessern. Seine gesundheitlichen Schädigungen erlaubten dies. Ernst war nach dem Gesetz ein Kriegsopfer. Dass er selbst ein Täter gewesen war und zu jenen gezählt hatte, die den Sturm gesät hatten, der am Ende das Deutsche Reich in Schutt und Asche legte, spielte keine Rolle. Akribisch blieb Ernst auch nach innen. Die Ausbildungswege der Kinder bestimmte er patriarchisch. Die Schulbildung der Töchter wurde auf das Nötigste beschränkt. Beide mussten so schnell wie möglich in die Lehre. Nur mein Vater durfte die Realschule abschließen, weil der Junge später eine Familie ernähren müsse. Das Abitur zu machen sei undenkbar gewesen, so mein Vater einmal zu mir. »Da lernst du zu viele schöne Dinge kennen«, habe ihm der alte Ernst gesagt. Ich vermute, dass für meinen Großvater andere Gründe bedeutsamer waren. Das Geld war knapp. Ernst hatte eine verkrachte Schulkarriere hinter sich und Allgemeinbildung interessierte ihn nicht übermäßig. Ernst folgte den von ihm schon ausgetretenen Wegen. Mein Vater musste in die Maurerlehre gehen. Anschließend machte er in 4 Semestern seinen Ingenieur an der Fachhochschule Hagen. Ing. Grad, wie er stets betonte, ein Bachelor, würde man heute sagen. Das Zimmer, das er mit 2 Kommilitonen in der Stadt am südöstlichen Rand des Ruhrgebiets bezog, war klein. Um ihre Baupläne zeichnen zu können, mussten sie die Tür aushängen. Ernsts Weg, den er seinem Sohn vorgab, folgte einem klaren Ziel. Mein Vater sollte so schnell wie möglich ins heimische Büro einsteigen, für Ernst arbeiten, so wie er es selbst nach dem Ersten Weltkrieg getan hatte. Mein Vater war kein Rudi Dutschke. Gegen Ernst zu rebellieren war seine Sache nicht. Nur wenn sich dieser über fachliche Regeln oder Gesetzestexte hinwegsetzen wollte, da seien schon früh die Fetzen geflogen, soll mein Vater meiner Mutter erzählt haben. Im Privaten beschränkte sich sein Widerstand auf eine Entscheidung. Mit 20 Jahren entschied sich mein Vater dazu, in die evangelische Kirche einzutreten. Nach einem Crashkurs ließ er sich in der Margaretenkirche im Stadtteil Kirspedorf taufen. Ernst soll den Schritt missbilligt haben, aber er nahm ihn hin. Privat gingen mein Großvater und mein Vater außerhalb der Mahlzeiten getrennte Wege. Ernst schmiss bei Behördengängen auf dem Bauamt gönnerhaft Zigaretten auf die Tische der Mitarbeiter. Meinem Vater waren solche Gesten fremd. Unbekümmert sei er gewesen, erinnert sich eine jahrzehntelange Freundin meiner Eltern, und immer gut für einen Streich. Als ich sie in Kirspe besuche, an einem Winterabend, erzählt sie mir von einer Begebenheit, als sie 17 Jahre alt waren. Damals seien sie als Schüler aus meiner Zagen kommend regelmäßig mit dem Bus vom Ortsteil Bahnhof ins Dorf hinaufgefahren. Der Bus habe stets auf den Zug warten müssen, und wenn der Verspätung hatte, dann sei der Schaffner des Busses immer in die Bahnhofswirtschaft gegenübergegangen, einen trinken. »Dein Papa konnte genauso pfeifen wie der Schaffner, wenn Abfahrt war«, erzählt mir die Jugendfreundin. Das habe er dann auch getan. Der Pfiff, der Bus fuhr ab. Und den Schaffner sahst du nur noch im Rückspiegel, wie er aus der Wirtschaft stürzte mit seinem Wechselgeldkasten, der vor ihm hin und her schlackerte. Wir lachen gemeinsam über die Geschichte. Ich hätte meinem Vater so etwas gar nicht zugetraut. Rumbula, der Massenmord und die SS, dass ihm all das verborgen geblieben sein muss, bestätigt sie mir. Kein Thema sei die Vergangenheit meines Großvaters für beide gewesen. Das sei viel später losgegangen, als mein Vater und meine Mutter schon verheiratet waren und mit Ernst unter einem Dach wohnten.